Wie sinnvoll ist eine Risikolebensversicherung für Alleinerziehende? Wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht und nennen es Happy Money.
Der ehemalige Riester, der ja auch so teuer ist, gut Garantien, die ganze Rendite auffressen. Das ist alles gefördert worden, die richtig guten Sachen nicht. Das ändert sich jetzt endlich.
Schwungmasse, der Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hallo, liebe Finanzheldinnen-Community. Ich bin Alicia und wahrscheinlich hast du es schon gehört. Wir haben eine neue Podcast-Musik und nun auch neue Podcast-Rubriken innerhalb einer Folge. Wir möchten finanzielle Themen aus unserem Alltag besprechen und diskutieren, dich natürlich weiterhin auch fachlich mit unseren Deep Dives aufschlauen, Fragen aus der Community beantworten und damit starten wir jetzt Stück für Stück. Wir hoffen, dass dir die Vielfalt innerhalb einer Folge gefällt. Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken kommentierst, Fragen stellst, deine Erfahrungen mit uns teilst und wir damit gemeinsam mehr über Geld sprechen. Also, los geht's! Let's talk about. Wir Finanzheldinnen haben uns was überlegt. Es gibt jetzt eine neue Podcast-Struktur. Wir haben uns verschiedene Rubriken ausgedacht mit verschiedenen Themen oder auch Gesprächsinhalten. Und mit einer Rubrik wollen wir jetzt mal starten und die heißt Let's Talk About. Ja, was wir uns dabei gedacht haben, kann ich ja vielleicht auch mal so einen kleinen Insight geben in unser Team. Wir haben einen Team-Jurfix, der heißt Let's Talk About. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Und da sprechen wir über Geld. Ne, Svetlana?
Genau. Wir sprechen über alle Formen von Geld oder überall, wo uns das Thema Geld begegnet. Und das sind manchmal genau diese Folgen, die wir auch hier bei uns im Podcast haben. Und zwar wirklich so Deep Dives, so konkrete fachliche Sachen. Manchmal sind es aber auch Situationen, Erfahrungswerte, Beobachtung, Gedanken, irgendwie so, die irgendeiner von uns kommt und die wir dann im Team teilen und wirklich, auch wir sind ja ganz unterschiedliche Personen, auch ganz unterschiedliche Perspektiven zu manchen Themen haben, ne, unterschiedliche Sichtweisen. Und für uns ist das immer sehr wertvoll und sehr anregend und manchmal gibt es auch gerade dort den ganz praktischen, einfachen Impuls für den Alltag. Und deswegen haben wir gesagt, starten wir auch hier mal und übernehmen das gerne und bringen gerne einfach mal ein Thema und Gedanken mit oder ihr wünscht euch ein Thema oder Gedanken. Also auch da freuen wir uns immer, wenn wir das einfach mal ja aus unseren Perspektiven beleuchten sollen. Und genau, dadurch ist es entstanden. Ne?
Ja, und jetzt könnt ihr quasi mit dabei sein, wie wir uns über unsere Erfahrungen, Beobachtungen austauschen, unsere Gedanken teilen. Und was das Schöne an unserem Jurfix ist und was ich mir jetzt auch durch die neue Rubrik in unserem Podcast erhoffe, ist, dass man zu den meisten Themen hat man ja eine Meinung oder auch schon eine bestimmte Sichtweise. Und wenn man sich aber erstmal darüber austauscht, erfährt man, wie auch andere darüber denken können, welche Erfahrungswerte sie mitbringen und es eröffnet ganz neue Perspektiven und das wiederum erweitert ja auch dann hier den eigenen Horizont und lässt einen vielleicht seine eigene Meinung nochmal überdenken und die Sichtweise wird ein bisschen gechallenged und ich finde, das ist sehr, sehr wertvoll und bringt einen dann weiter. Und so starten wir mal. Wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht und nennen es Happy Money. All das, was so an zusätzlichem vielleicht vom Arbeitgeber kommen kann, also sowas wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, ein Bonus und zusätzlich zum Gehalt dann in einem bestimmten Monat nochmal mit aufs Konto kommt.
Was sind so deine? Wie ist es mit Geschenken? Also ich sag mal, wenn man zu Weihnachten vielleicht Geldgeschenke bekommt oder zum Geburtstag Geldgeschenke.
Können wir auch noch mit aufnehmen.
Happy Money ist ja alles. Ja. Finde ich, für mich ist das alles Zusätzliche, was ich jetzt für mich nicht im Regelalltag habe, so monatlich.
Ja, das ist aber ja auch nicht kalkulierbar. Anders als wenn ich jetzt weiß, dass ich in meinem Tarifvertrag Weihnachtsgeld bekomme, womit ich dann rechnen kann. Aber mit dem Geschenk von Oma zu Weihnachten weiß ich ja nicht so genau, was dann im Umschlag ist.
Das stimmt. Okay, gut, okay. Aber auch da sagen wir immer, oder würde ich immer sagen, auch nicht alle, ne, bekommen immer Urlaubsgeld, ne, auch gerade wenn du so, wenn du in kleineren Betrieben bist, die nicht tarifvertraglich geregelt sind, kann das ja je nach Auftragslage unterschiedlich ausfallen. Gut, wir mischen einfach. Für alle, die dies kalkulieren können und für die, wo es ein Überraschungsgeschenk wird, die können ja auch mal drüber nachdenken.
Ja, wobei, da muss ich direkt mal mit einer Zahl hier um die Ecke kommen. Laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung bekommen 51% aller Beschäftigten Weihnachtsgeld. Und mit Tarifvertrag sind es sogar 77%. Also jede zweite, die hier zuhört, fühlt sich ja dann vielleicht schon mal angesprochen und kann dann durch die zusätzlichen Happy Money-Kategorien sich dann ja auch noch mit angesprochen fühlen.
Auf jeden Fall. Das sind schon viele. Das sind wirklich.
Ja,
schon
fand
viele.
Ich auch.
Wenn ich da auf mich zurückblicke, Weihnachtsgeld. Okay. So oft habe ich das nicht rum.
Ja. Also prinzipiell immer erstmal schön, oder?
Irgendwie
deswegen
schön.
haben wir es auch Happy Money genannt. Es
ja.
macht Freude.
Ich finde, alles an zusätzlichem Geld, was man, was dort kommt, finde ich, ist immer schön. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alicia, aber wenn es bei mir ist, also solche Zahlungen, die ich auch, wie du sagst, ne, die man irgendwie in seinem Arbeitsvertrag vielleicht auch mit geregelt hat, ist es bei mir trotzdem so, dass ich sie vorab nicht verplane, bevor sie kommen. Wie sieht das bei dir aus? Also ich kenne auch Freundinnen, die das verplanen, die sagen, mein Weihnachtsgeld geht zu 100% in meine Urlaubsanzahlung, ja. Aber das mache ich zum Beispiel gar nicht. Verplane das überhaupt nicht?
Nicht so ganz. Also ich finde, es kommt drauf an, quasi zu welcher Saison es kommt. Also so ein Weihnachtsgeld wird schon zu Teilen auch für Weihnachtsgeschenke verwendet. Wenn ich kein Weihnachtsgeld bekommen würde, dann müsste ich es anders budgetieren. Dann wird es das Jahr über hin angespart. Und jetzt zum Beispiel Urlaubsgeld habe ich auch noch nie bekommen. Ich glaube, dass das dann so eine sommerliche Zahlung ist. Und dann, wenn ich wüsste, es kommt, dann würde ich wahrscheinlich auch da irgendwie den Sommerurlaub teilweise mitfinanzieren. Aber da ich das nicht habe, spare ich anderweitig für den Urlaub. Also ich glaube, es kommt bei mir so ein bisschen darauf an, es wird nicht ganz konkret so 100% direkt verplant, aber zu Teilen schon.
Ich kann man ja auch gut verstehen, wenn du das als garantierte Zahlung hast. Sparst du dir ja vorher in den Monaten die Rücklage zum Beispiel.
Genau.
Ne? Genauso wie du sagst, budgetierst es dann vorher rein und musst das monatlich zurückzahlen. Und wenn man garantiert eine Leistung von 1.000 Euro Urlaubsgeld hat und das dann weiß im Sommer, dass man sagt, man nutzt das dafür, kann ich auch total gut verstehen.
Ja. Wenn man natürlich schon vorher den Urlaub bucht, dann braucht man ja da schon das Geld. Also dementsprechend ist es, glaube ich, immer eine Frage der Budgetplanung, wann ist das Geld fällig und wie sicher kommt es dann zu dem Moment, wenn ich es brauche?
Bloß dann wäre es doch eigentlich eine schöne Idee. Und so mache ich das eigentlich mit allen Sonderzahlungen, die ich kriege, dass ein Teil davon nicht weggeht. Also, dass ein Teil davon wirklich auch zurückgelegt wird. Und genau, wenn es in dem Fall Urlaub ist und ich davon vorher eine Urlaubsreise wurde davon bezahlt, ist es ja eigentlich ganz schön, wenn man damit ja sein Konto wieder einmal ein bisschen auffüllt.
Absolut. Das mache ich aber auch. Ja.
Ich finde, das schafft einen dann so einen Puffer, ne? Ohne dass man dann so sagt, und manchmal ist ja der Urlaub vielleicht selbst auch nochmal ein Tick teurer, weil auch wenn man da vielleicht sagt, so das Budget pro Woche beträgt XY und dann kostet halt da doch ein Wein nicht nur 5 Euro, sondern in der Urlaubsregion 10 Euro pro Glas. Das verändert ja manchmal auch nochmal was im Budget.
Ja. Und je nachdem, welche Art von Sonderzahlung es ist, habe ich aber auch eine gewisse Emotion dran verknüpft und möchte es dann auch für was Bestimmtes ausgeben zum Beispiel. Also wenn ich jetzt von Oma was zu Weihnachten an Geld bekomme, dann möchte ich das auch für was ganz Bewusstes ausgeben und nicht für den nächsten Supermarkteinkauf. Also dann wird es entweder gespart.
Das soll nicht untergehen in den sozusagen in den Alltagsfinanzen.
Ja. Es wird dann entweder gespart, solange bis es eine konkrete Verwendung dafür gibt, für die man dann eben auch das Geld benötigt, oder es wird ja, für was ganz Konkretes ausgegeben, was ich mir selbst jetzt auch nicht im Alltag einfach gekauft hätte.
Ja, bei solchen Zahlungen, also ich hatte immer eine sehr großzügige Oma und einen sehr großzügigen Opa. Da war das schon so, dass ich das gezielt für Sachen benutzt habe, denen das aber auch immer gezeigt habe. Also das war auch immer so, das war mir halt dann auch irgendwie wichtig, dass sie genau wussten, dieses Geld habe ich jetzt für dieses Teil, ne, in dem Fall investiert. Oder ich habe ihm gesagt, auch sowas, Mensch, Oma, das geht schon mal, geht für den Urlaub. Und da geht's hin und so weiter. Ja. Und dann gab's die Karte aus dem Urlaub mit dem Dankeschön und das war dann so. Und das habe ich auch sehr bewusst gemacht. Bei anderen Zahlungen ist es jetzt so, die ich vom Arbeitgeber kriege, da ist es immer so, dass ich mir etwas bewusst davon leiste oder investiere. Also leiste ist zum Teil gar nicht zwingend, so groß zu konsumieren, aber sonst auch vielleicht irgendeine Anschaffung, was ja auch Konsum ist, für zu Hause, ne? Dass man dann sagt, davon wird das und das bezahlt. Aber ich habe das auch immer gerne genutzt fürs Thema Sondertilgung. Das fand ich ist etwas, was mir immer viel gebracht hat und ein Teil ging immer mit aufs Rücklagenkonto. Und das hat mich wirklich immer in den Jahren so entspannt, weil es gibt ja mal Monate, die sind teurer und andere, die sind eben weniger teuer. Und so wusste ich, es kommt immer noch ein Betrag X drauf, der vielleicht nicht einkalkuliert ist, der ist aber, das war so ein Sicherheitspuffer für mich. Und mit dem, finde ich, lebe ich auch gut. Das brauche ich. Also ich hätte, also von meinem Gefühl her könnte ich nicht sagen, ich konsumiere das oder verkonsumiere das zu 100%, außer dass es sowas wie, damit zahlt man seine letzte Kreditrate ab oder irgendwie sowas ist dann dadurch ganz, das ja, dann würde ich es mit einrechnen. Aber ansonsten bleibt immer ein Teil, nee, ich möchte einen Teil wissen und sagen, ja, okay, der bleibt auch und der begleitet mich jetzt auch ein Stück.
Ja, ja. Also so viele Sonderzahlungen habe ich noch nicht bekommen in meiner beruflichen Laufbahn. Aber ich kann mich an ein Jahr erinnern, was für mich ein beruflich erfolgreiches Jahr war. Und dann habe ich den Bonus auch für einen Teil, auch nicht komplett, aber habe ich mir von einem Teil ein Schmuckstück selbst gekauft, so als Erinnerung daran und was ich jetzt jeden Tag trage und was mich daran erinnert, dass ich mir das selbst ja auch ermöglichen konnte. Und den anderen Teil habe ich aber auch entweder gespart oder investiert, das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber dass ja da auch nur ein Teil rausging und das nicht komplett verkonsumiert wurde. Also die Aufteilung, wie du gesagt hast, dass auch immer ein bisschen was als Puffer zurückbleibt, ja, gibt auch ein gutes Gefühl.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, manchmal sind das auch die Sprünge, die man dann nochmal so macht, weil die nicht ganz fest geplant sind. Im Zweifel entscheidet das ja auch jede Person. Und das ist auch bei mir von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ist es 50% von dem, ne, zum Beispiel von dem Bonus, oder ist es nur 20% oder 30%? Kommt immer ganz drauf an, was in dem Jahr geplant ist. Aber ich finde auch, mir erleichtert das irgendwie total. Und ich habe das auch gerne nochmal genutzt, auch weil du das Thema sagtest, investieren, dass ich auch gerade vielleicht gar nicht zwingend zusätzlich meine Altersvorsorge, aber nochmal die ein oder andere Position für mich dort irgendwie aufgestockt habe. Und gerade wenn die Kurse zu dem Zeitpunkt ganz günstig waren oder so, wenn man dort mal reingeschaut hat, war das immer ein guter Betrag, den ich nicht vom Notgroschen nehmen musste. Oder wenn irgendwelche anderen teuren Sachen irgendwie waren, dann konnte man damit das gleich ausgleichen. Und ich fand, das war immer eine sehr große Erleichterung. Und man hat es ja für sich auch, ne? Man war ja die Person, die es für sich verdient hat. Das ist ja auch oft immer leistungsbezogen zum Teil. Und ich finde auch, dann sieht man es auch noch, ja, als wenn es jetzt nur für Essen gehen und so weiter weggeht. Aber wie gesagt,
was bleibt das?
Ja, was bleiben ist. Auf der anderen Seite finde ich schon auch, dass immer ein Teil, finde ich, verkonsumiert werden darf. Na, bei den meisten ist es ja nicht so, dass ganz viel jeden Monat so viel über ist, ne, dass das ja manchmal auch schon privilegiert ist. Kommt ja immer drauf an, in welcher finanziellen Situation man sich gerade befindet. Und manchmal können davon die kleinen Träume des Jahres ermöglicht werden. Und das kann ich dann auch verstehen. Bloß ich finde immer so ein bewusstes, kleines, einen kleinen Teil, das tut total gut, weil dadurch diszipliniert man sich auch und konditioniert sich mit der Zeit auch so, dass es dazugehört, weil das andere würde sich jetzt komisch anfühlen, genau diese, ne, Konditionierung zu verändern.
Ja, und nicht immer ist ja dann auch diese Finanzspritze in Form eines Geldgeschenks dann ein Add-on, was man gerade nicht braucht, sondern vielleicht, was man sehr, sehr gut verwenden kann, weil man vielleicht gerade das Haus renoviert, umbaut. Und dann ist das eine sehr sinnvolle Ausgabe in dem Moment, die man wahrscheinlich irgendwann eh hätte tätigen müssen, aber es hätte halt noch länger gebraucht, weil man dafür gespart hätte. Und so kann es dann schneller umgesetzt werden.
Auf jeden Fall.
Und es ist nur dieses, nicht dieses kurzfristige, ich gönne mir jetzt was davon, sondern es ist was, was man selbst auch angespart hätte.
Super. Da hast du total recht. Und da kommt ja auch immer auf die Höhe drauf an, ne? Das muss man ja so auch sagen. Wenn die ein Weihnachtsgeld in Höhe von 500 Euro kriegen, ist das natürlich eine andere Dimension, als wenn jemand sagt, ich bekomme Weihnachtsurlaubsgeld in Höhe von 3000 Euro. Damit kann ich ja auch ganz andere Sprünge machen. Aber selbst auch bei den 500 Euro, finde ich, ist es immer gut, wenn dann vielleicht so 20% in etwas anderes mit reingehen, weil das hat so diesen schönen Nachhaltigkeitsgedanken. Also den würde ich, das wäre so zum Beispiel meine Aussage jetzt aus unserem Let's Talk About, wo ich auch sage, das fände ich irgendwie ganz schön, wenn 20% wenigstens von den Sonderzuflüssen in eine eigene Investition, ob Notgroschen, ob Depot, wie auch immer, zurückbleiben.
Und man das Happy Money vielseitig betrachtet, dass es gerne jetzt im Moment direkt zu einem positiven Erlebnis führen kann, also dass es verkonsumiert wird, aber dann, wenn man es spart, investiert und es später dann benötigt oder davon zehrt, ist es in dem Moment dann auch nochmal Happy Money und man weiß, dass der Bonus, das Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, was auch immer, dazu einen Beitrag geleistet hat.
Total. Ich sage immer ja, das ist so ein kleiner Turbo, ne? Diese zusätzlichen Sachen sind der Turbo, die manchmal genau ein bisschen schneller voranbringen. Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, wie alle anderen das machen.
Ja, teilt also gerne ne? teilen, genau.
Ja, teilt gerne, große Einladung an euch, mal eure Gedanken, wie handelt ihr das? Ist das leistbar? Ist ja, liegt immer, glaube ich, wirklich an der Ausstattung der finanziellen Situation bei der einzelnen Person, wie auch vielleicht bei der einzelnen Familie. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das eine schöne Eigenschaft für sich, immer daran zu denken und zu sagen, ein Teil geht in die Zukunft.
Deep Dive. Börsenjournalistin Jessica Schwarzer ist zu Gast. Wir sprechen über die News der Bundesregierung. Das Altersvorsorgedepot soll kommen. Damit soll die private Altersvorsorge künftig, ich zitiere, renditestärker, kostengünstiger, einfacher und flexibler werden. Das klingt ja eigentlich nach einem richtigen Finanzheldinnen-Traum, oder? Also Jessica, magst du einmal direkt zu Beginn die groben Fakten beleuchten hinter dem neuen Angebot?
Unbedingt, hallo. Endlich kommt es, das Altersvorsorgedepot, das war ja schon in der Ampelregierung ein großes Projekt von dem ehemaligen Bundesfinanzminister, FDP-Politiker Christian Lindner, hat es nicht über die Zielgerade geschafft, aber jetzt scheint es zu kommen. Der Bundestag hat es im März abgesegnet und es muss noch durch den Bundesrat, es gibt natürlich dann noch so ein paar Feinheiten, die geklärt werden müssen, aber künftig können wir alle mit ETFs und Fonds für das Alter vorsorgen und das Ganze wird richtig üppig gefördert. Also ich freue mich als leidenschaftliche Aktionärin. Ich habe mich immer geärgert, dass meine ETF-Sparpläne, die teilweise seit 10, 20 Jahren laufen und die ganz, ganz klar für meine Altersvorsorge sind, dass die nicht gefördert werden. Aber jede sauteure Versicherungspolice, der ehemalige Riester, der ja auch so teuer ist, wo Garantien die ganze Rendite auffressen, das ist alles gefördert worden. Die richtig guten Sachen nicht. Das ändert sich jetzt endlich.
Wie sieht es da aus? Was muss ich einzahlen und was bekomme ich vom Staat obendrauf?
Also los geht's schon mit ganz kleinen Beträgen. 10 Euro ist die Mindesteinzahlsumme pro Monat. Maximal kann man 6.840 Euro pro Jahr einzahlen. Eine Förderung gibt es aber nur bis zu 1.800 Euro. Das ist aber trotzdem super, weil es gibt eine Grundförderung. Das ist eine 50-prozentige Zulage auf die ersten 360 Euro. Also da kriege ich schon mal 180 Euro. Und für jeden weiteren Euro bis zu 1.800 Euro gibt es 25% Zulage, macht dann bei einer Einzahlung von eben 1.800 Euro, was 150 im Monat wären, stolze 540 Euro. Und das ist mal eine richtig, richtig üppige Förderung, was da dann drin landet. Wenn man Kinder hat, gibt es nochmal 300 Euro pro Kind, bei aber 300 Euro Einzahlung. Also da gibt es dann sogar 1 Euro pro eingezahlten Euro. Das ist schon richtig, richtig klasse. Da wird schon richtig großer Schluck aus der Pulle genommen. Und wir können da ordentlich Zulagen absahen und von den guten Renditen an den Aktienmärkten eben auch profitieren. Du merkst, ich bin total begeistert.
Ja, ja, ich merke schon. Wir gucken gleich nochmal auf das Produktangebot. Aber zuerst, wer kann davon profitieren und die Förderung in Anspruch nehmen?
Jetzt steigt meine Begeisterung noch viel, viel mehr. Auch die Selbstständigen und Freiberufler, wo ich ja dazu gehöre, profitieren. Also im Prinzip kannst du so gut wie jeder, ehrlich gesagt, in Anspruch nehmen. Da gibt es eine riesen lange Liste auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Aber es ist im Grunde jeder, der in die Rentenkasse einzahlt, der in irgendein Versorgungswerk einzahlt oder als Selbstständiger eben regelmäßig jährlich eine Steuererklärung abgibt, kann einzahlen und bekommt die Förderung.
Was braucht es aber jetzt dafür, damit ja da überhaupt Geld fließt von beiden Richtungen?
Also los geht's am 01.01.2027 und dann braucht man eben dieses Altersvorsorgedepot. Ich kann das also nicht mit meinem normalen Depot machen. Das ist ein spezielles Depot, wo ich dann eben rein spare und dann kann ich diese staatliche Förderung beantragen. Das wird wahrscheinlich ähnlich laufen, wie es heute beim Riester ist. Da kann man ja auch so einen Dauerzulagenantrag stellen. Man macht es wahrscheinlich auch über die Steuererklärung. Also das ist relativ easy und da dürfte es auch eben so eine Art Dauerauftrag geben, dass man das nicht jedes Jahr wieder machen muss.
Aber das geht bei meinem herkömmlichen Broker oder brauche ich dafür einen neuen Anbieter?
Also es kann angeboten werden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften, dann sicherlich auch ETF-Anbietern, Online-Banken, Neo-Brokern, also jeder, der das anbieten will, kann das tun. Und es sind auch schon sehr, sehr viele aus der Deckung gekommen, dass sie es tun wollen. Das heißt, man kann sich dann relativ frei entscheiden, wo man es machen möchte, kann Produkte und vor allen Dingen auch die Fonds- und ETF-Auswahl vergleichen. Kosten sind sicherlich auch ein Punkt. Die sollen ja gedeckelt sein bei 1% pro Jahr von der Anlagesumme. Das wird aber häufig als sehr hoch kritisiert. Denn wenn wir uns so Brot- und Butter-ETFs anschauen, die sind ja mein Vielfaches günstiger. Warum dann dieser Prozentpunkt? Da erwartet man aber, dass das einfach über den Wettbewerb am Markt gelöst wird. Ja, wenn die ganzen Online-Broker und Kunden buhlen, die ja dann vielleicht andere Produkte bei ihnen abschließen, dann werden die da schon ordentlich an der Schraube drehen. Und zwar nach unten, nicht nach oben.
Kann ich denn bis 2027 jetzt als Verbraucherin und etwas vorbereiten, muss ich irgendwelche Anträge ausfüllen oder schon mal irgendwo dieses Depot eröffnen oder die Füße stillhalten?
Noch gibt's die Produkte ja nicht, weil es eben auch noch durch den Bundesrat muss und dann gesetzt werden muss. Das wird aber in den nächsten Wochen und Monaten passieren und ich gehe davon aus, dass dann relativ schnell die ersten Anbieter aus der Deckung kommen mit ihren Produkten. Da würde ich dann auch noch ein bisschen warten. Ich könnte mir vorstellen, es reicht, das Anfang Dezember zu machen, damit man im Januar starten kann und lieber erstmal warten, wer kommt da noch mit welchem Angebot, damit man sich das Passende aussuchen kann. Machen muss man jetzt eigentlich nichts. Aber wenn man vielleicht finanziell ein bisschen dünner aufgestellt ist, könnte man ja schon mal ein bisschen Geld zur Seite legen aufs Tagesgeldkonto, damit man vielleicht nicht mit 10 Euro im Monat starten muss, sondern mit 20, 30 oder 40. Das kann man natürlich schon mal tun, aber ansonsten muss ich jetzt eigentlich noch nichts machen.
Im Fokus steht aber ja die monatliche Zahlung oder kann man auch jährlich die Einzahlung vornehmen und bekommt den Zuschuss, also eine Einmalanlage machen?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das muss man monatlich tun.
Okay.
Oh, das ist verstanden. Das sind viele Sachen, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen unklar. Man liest so unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, das ist schon als monatliche Zahlung gedacht.
Wir werden bestimmt auch nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben.
Das glaube ich auch. Ich habe so viele in den letzten Tagen und Wochen darüber gelesen und immer Neues gelernt. Ja.
Genau, also die Infos werden bestimmt noch ein bisschen detaillierter, aber zum ersten Aufschlauen ist es ja jetzt schon mal ganz gut. Mhm. Die Kinderzulage hast du schon angesprochen, ist ja auch eine wichtige Komponente und jetzt mit Blick auf die alten Riester-Verträge ja auch etwas, was sich da immer angeboten hat. Wie sieht es da aus? Können beide Elternteile profitieren?
Das Kind wird einem Vertrag zugewiesen. Das hört sich jetzt sehr technisch an. Also wenn ich zwei Kinder habe, kann einmal Mami eins kriegen, einmal Papi eins kriegen für den Vertrag. Oder man packt sie in den einen oder anderen. Und wenn es nur einen Vertrag gibt, braucht man sich die Frage nicht stellen. Also halbe Kinder und halbe Kinderzulagen gibt's nicht. Gab's bei Diesel aber auch nicht.
Mhm. Okay. Und auf der Produktseite. Du hast schon gesagt, es wird Fonds geben, ETFs, auch die klassischen, in Anführungszeichen, Versicherungsprodukte, oder sind es dann wirklich nur Kapitalmarktprodukte?
Also beim Altersvorsorgedepot sind es wirklich Fonds und ETFs, auch übrigens keine Einzelaktien, die gespart werden können. Man geht aber davon aus, dass auch Versicherer diese Produkte anbieten. Aber das neue Altersvorsorgedepot ist keine Versicherung. Riester gibt es ja auch einen Versicherungsmantel, sogar eigentlich ja überwiegend. Selbst die Fondspolicen sind da ja extrem nah am Versicherungsmantel. Das wird es nicht geben. Mal gucken, wer es dann wirklich alles anbietet. Ich denke, es werden auch viele, die heute bei Riester vielleicht mehr oder weniger stark sind, durch das neue Produkt versuchen, Kunden zu halten. Weil man ja schon davon ausgehen kann, dass viele den extrem teuren, schlechter bezuschussten Riester eher stilllegen, also rückstellen, beitragsfrei stellen werden, um das Neue zu machen. Und es wird ja auch die Möglichkeit geben, den alten Riester-Vertrag in das neue Altersvorsorgedepot umbuchen zu lassen. Quasi, man verliert die alten Steuervorteile und die alten Zulagen nicht, was ja passieren würde, wenn wir kündigen würden. Also da wird einfach der Wettbewerb so groß sein, dass die Versicherer ganz sicher diese Produkte auch anbieten werden. Und es wird weiterhin, auch das ist Teil dieser Reform, Produkte geben. Das ist dann so ein bisschen Riester 2.0, was manchmal auch ein Synonym für das Altersvorsorgedepot ist. Aber es wird weiterhin Produkte geben mit Garantien. Aber bei dem Altersvorsorgedepot, und da kommen ja dann die Versicherer ins Spiel, aber bei dem Altersvorsorgedepot ist es definitiv nicht so, Kosten runter, keine Garantien. Hohe Aktienquoten erlaubt, wer das haben möchte, kriegt es. Das ist natürlich dann ein echter Renditebooster.
Also gibt es zwei Optionen im Prinzip?
Ja, im Prinzip glaube ich sogar drei. Also es gibt so mit kompletter Garantie oder 80-prozentiger Garantie und ein bisschen weniger Garantie. Und dann gibt es eben das Altersvorsorgedepot, ja.
Okay, da gucken wir jetzt besonders drauf. Genau. Bei diesem Altersvorsorgedepot gibt es dann die komplette Bandbreite an ETFs, die ich besparen kann, oder nur ausgewähltes Produktangebot?
Es wird ein ausgewähltes Produktangebot sein, weil man natürlich möchte, dass eine breite Risikostreuung in diesen ETFs ist. Also ich kann mir nicht, noch gibt es die Listen ja nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein irgendwie total marktenger Themen-ETF auf einmal auf der Liste erscheint. Das wird also eher das Angebot der breitstreuenden Fonds und ETFs sein und nicht zu speziell, was ja dann auch ein bisschen Risiko rausnimmt, weil wir wissen, dass breite Risikostreuung nimmt Risiko eben raus.
Welche Kosten fallen an?
Also das ist eben dieser Kostendeckel, den ich vorhin schon erwähnt habe, allerhöchstens 1% der angelegten Summe pro Jahr. Und wie gesagt, es wird eben erwartet, dass der Wettbewerb so groß sein wird, dass es wahrscheinlich auch ein ganzes Stückchen weniger sein kann.
Und Price Dumping im Prinzip betrieben wird.
Das ist doch gut für uns.
Absolut. Jetzt gucken wir vielleicht mal so ein bisschen in die Praxis und wir wollen wissen, was passiert denn mit meinem Geld, wenn ich monatlich 30, 100 oder 150 Euro einzahle, was bekomme ich obendrauf und was hat das dann auch für einen langfristigen Effekt?
Wir hatten ja vorhin schon gesagt, bis zu 360 Euro pro Jahr bekomme ich eine Zulage von 50%. Das heißt, wenn du also 30 Euro im Monat einzahlst, sind das ja diese 360 Euro, würdest du 180 Euro on top kriegen. Das ist natürlich großartig. Das ist einfach mal eine Förderquote von 50%. Und deswegen lohnen sich übrigens auch kleine Verträge. Es lohnt sich extrem, auch mit kleinen Summen anzufangen. Und das ist auch absolut so gewollt, dass Berufseinsteiger, dass Geringverdiener da schon sehr früh einen echten Rendite-Turbo kriegen. Wenn du, da muss ich jetzt mal grob rechnen, 100 Euro einzahlst, dann sind das ja 1.200 Euro im Jahr. Da würdest du erstmal für die ersten 360 natürlich wieder die 180 kriegen. Und für die nächsten 840 würden nochmal 210, glaube ich, on top kommen. Das sind 25%. Wärst du bei 390 Euro, ist immer noch mega, sind ja immer noch fast 30% Förderquote. Und die allerhöchste Summe maximal Förderung sind ja 540 Euro und die wären es dann eben auch bei 1.800 Euro, also 150 Euro im Monat einzahlen. Gibt on top 540 obendrauf. Sensationell, würde ich sagen.
Lohnt es sich aber dann mehr als diese 1.800 Euro einzuzahlen? Ja.
Na, das kommt so ein bisschen drauf an. Also man hat natürlich so zum eigenen Depot so den ein oder anderen in Anführungsstrichen Nachteil. Es ist natürlich unflexibler, weil es ja fürs Alter ist. Ich kann also nicht ständig kaufen und verkaufen, und stilllegen kann ich wahrscheinlich schon, aber nicht verkaufen. Das kann man schon machen. Ich würde es aber auf jeden Fall nochmal vergleichen, ob nicht ein ETF-Sparplan auf die gleichen ETFs oder eben Fonds-Sparplan auf die gleichen ETFs, dieselben mir sogar, nicht mehr Sinn macht, als das auch noch ins Altersvorsorgedepot zu packen. Ich glaube aber, der Gedanke dahinter, dass man eben maximal bis zu 6.840 Euro einzahlen kann pro Jahr, ist auch so ein bisschen, wir sind kein Volk von Aktionären und viele trauen sich das erste Mal an das Thema ran und mit dieser Förderung werden die wahrscheinlich auch ein bisschen mutiger und machen das dann. Und wahrscheinlich tun sich gerade die ein bisschen ängstlicheren, die das noch nie gemacht haben, ein bisschen schwer, noch ein anderes Depot aufzumachen und was eigenes nochmal auszusuchen. Und die kann man wahrscheinlich eher motivieren, ein bisschen mehr da reinzuzahlen, als was eigenes zu machen. Also es macht jeder Euro, den man am Kapitalmarkt investiert, für den langfristigen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge Sinn. Es geht vielleicht immer an der Einstellung ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, aber Hauptsache, man investiert es überhaupt. Und deswegen, wer mehr einzahlen möchte, möge das bitte tun. Aber vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter recherchieren, was vielleicht auch noch Sinn machen könnte.
Weil Stichwort Flexibilität, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele Finanzheldinnen zuhören, die vielleicht ja auch schon investiert sind. Und auf das Kapital kann man nicht während der Ansparzeit zugreifen, sondern es ist gebunden, bis ich in die Rente komme, oder?
Genau, also man kann es wahrscheinlich wie den Riester auch kündigen, aber dann wird man sämtliche Zulagen verlieren und alle Vorteile. Ne? Das wird wahrscheinlich genauso gehen. Das habe ich jetzt noch nicht so in die Tiefe gelesen. Wir wollen das ja auch nicht kündigen, wir wollen ja fürs Alter vorsorgen. Aber es ist halt der Unterschied zu einem normalen, herkömmlichen ETF oder Fondssparplan, wo ich total flexibel bin, wo ich halt jederzeit ran kann, ist es eben schon deutlich anders. Es ist für das Alter, es ist für die Altersvorsorge und die Auszahlphase beginnt in der Regel dann, wenn du die gesetzliche Rente kriegst, wenn du in Rente gehst. Irgendwann, je nachdem, in welchem Jahr das ist, wahrscheinlich zwischen 65 und 70 Jahren. Da muss man dann auch mal gucken, welche Parameter da genau zählen am Ende, weil was ist bei einem Selbstständigen, kann ich da mit 65 oder mit 70 Jahren, also das sind so Details, die kommen alle noch, aber so roundabout, das normale gesetzliche Eintrittsalter in die gesetzliche Rente dürfte da eben auch der Punkt sein, wo man von der Anspar- in die Auszahlphase kommt.
Hast du noch ein Rechenbeispiel parat, damit wir noch mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommen, was habe ich eingezahlt, vielleicht jetzt 30 Jahre lang, und was ist an Förderung dazu gekommen und wie hat der Zinseszinseffekt da auch gewirkt?
Also ich habe da mir mal einen Broker aufgemacht, einen Neobroker, die haben nämlich teilweise schon so ganz tolle Rechner. Und bin nochmal davon ausgegangen, dass jemand 30 Jahre alt ist, das heißt sogar noch ein bisschen länger einzahlt. Und bis zu seinem 67. Lebensjahr dann anspart, sind dann noch 37 Jahre monatlich. 150 Euro habe ich angegeben. Ich glaube, ich habe so einen mittleren Verdienst, weil auch noch Steuervorteile dazukommen, angeklickt. Und da kommen wir wirklich auf 3.472 Euro brutto. Nach Steuern sind das ungefähr 2.600 Euro, die du zusätzlich nach diesen 37 Jahren bei 150 eingezahlt bekommst. Und das ist mal wirklich, ich sag's mal ganz platt, fett. Dein Kapital am Ende der Ansparphase. Ich habe jetzt übrigens angegeben 7,5% Rendite pro Jahr. Es gibt auch noch die Möglichkeit, 6 oder 9% anzuklicken. Aber ich habe mal in die Mitte genommen, 7,5. Das ist ja auch möglich. Also man sagt ja, 6 bis 9% macht ein breit gestreutes Aktiendepot sehr langfristig, und es ist sehr langfristig. Du hast dann fast 435.000 Euro in deinem Altersvorsorgedepot. Und dann kannst du ja entscheiden, ob du es dir eben auszahlen lässt als Rente oder eben als Entnahmeplan, wo dann ein Teil immer noch investiert bleibt. Es ist super spannend, aber es sind einfach Summen, die sind großartig. Ich kann dann mal gucken, ob ich das auf 6% mal runterrödel. Also wir waren jetzt bei fast 2.600 netto. Dann sind es immer noch 1.700 netto, die du bekommst. Ist natürlich deutlich weniger mit dem geringeren Zins, aber immer noch fein. Und weil ich ja selber auch betroffen bin, in Anführungsstrichen, ich freue mich ja. Ich bin ja Baujahr 1974, also noch 51, irgendwann im Sommer dann mal 52. Also es ist ja nicht mehr so lang bis zum 67., 15 Jahre. wenn ich das mit 150 Euro mache, komme ich auch noch auf eine Rente von 510 Euro nach Steuern 360. Das finde ich schon auch nicht so schlecht. Da zieht der Turbo schon auch. Und es liegt eben vor allem auch an diesen Zulagen. Und die werde ich natürlich auch mitnehmen. Da wachsen jetzt die Bäume nicht mehr in den Himmel wie bei einer 30-Jährigen. Aber warum das nicht auch mitnehmen? Und was ja ich sehr spannend finde, ich kann meinen alten Riester halt da reinfließen lassen. Und mein alter Riester liegt, seit ich selbstständig bin, brach. Also ich zahle da nicht mehr ein. Das ist seit 2018. Das ist aber auch ein ordentliches Sümmchen. Aber eben mit diesen extrem hohen Gebühren. Das heißt, von der Nummer komme ich dann runter und lasse das in einem Altersvorsorgedepot schön mitlaufen. Also da kann man auch drüber nachdenken. Es ist ein ziemlich spannendes Thema. Mal schauen, wie die Depots dann aussehen.
Auf die alten Riester-Verträge schauen wir, glaube ich, nochmal in einer separaten Folge. Aber gut, dass du es hier schon mal angesprochen hast, weil mich interessiert jetzt auch nochmal, neben den direkten Zulagen, die wir vom Staat bekommen, gibt es ja auch noch steuerliche Vorteile. Wie sehen die aus?
Das ist im Prinzip so, wie es früher beim Riester war. Ich kann die Ausgaben, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Summe, die ich in diesen Vertrag packe, angeben als Vorsorgeaufwendung für meine Altersvorsorge. Und dann gibt es steuerlich eine günstiger Prüfung, ob eben diese Prämie oder die Zulage besser ist oder ein Steuervorteil. Das kann dann noch mal ein bisschen besser werden. Und dann gibt es noch den Vorteil, wir zahlen ja seit letztem Jahr, glaube ich, wieder diese Vorabsteuer in Fonds und ETFs. Da werden unsere bisher angeschlagenen Gewinne schon mal so ein bisschen klein vorversteuert, damit es beim Verkaufen nicht so extrem wird. Und das entfällt. Das heißt, dass jeder Euro da weiter arbeiten kann für uns. Das passiert eben erst in der Auszahlphase. Das ist ein kleiner Steuervorteil, definitiv. Was auch super ist, man kann ja in diesen Depots, so ist es vorgesehen, auch die Fonds mal wechseln, wenn man sich umentscheidet. Und man kann ja auch entscheiden, dass man so ein Rebalancing machen möchte, weil vielleicht der Aktienteil jetzt doch ein bisschen riesig ist und man noch mal ein bisschen Anleihen dazu mischen will. Diese Käufe und Verkäufe, die man dann innerhalb dieses Altersvorsorgedepots macht, innerhalb des Depots, ich kriege das Geld nicht aufs Konto, das hatten wir vorhin schon, geht nicht, die sind auch steuerfrei und das lohnt sich dann für uns auch.
Also zusammengefasst würde ich sagen, die größten Nachteile sind einerseits, dass es nur ein begrenztes Produktangebot gibt. Also wenn ich mich in anderen Anlageklassen oder Themen ETFs austoben möchte, dann ist das nicht möglich. Und die Flexibilität ist begrenzt. Also ich kann auf das Kapital während der Ansparzeit nicht zugreifen, wenn ich es vielleicht auch vor meinem Renteneintritt benötige.
Ich muss kurz einmal widersprechen. Ich finde dieses in Anführungsstrichen begrenzte Angebot an ETFs und Fonds ehrlich gesagt an der Stelle sogar gut, weil wir sehen immer wieder diese Auswertung, wie schlecht viele von diesen Themen ETFs und Branchen-ETFs am Ende doch abschneiden und dass das häufig Modeprodukte sind. Am Ende ist es also vielleicht gar nicht schlecht, dass man nicht verleitet wird, in irgendwie Tierfutter-ETF zu investieren fürs Alter. Also das ist jetzt ein Beispiel aus der Vergangenheit. Diesen ETF gibt es nicht mehr. Der hieß auch nicht Tierfutter, der hieß, glaube ich, Petcare oder irgendwie so. Aber das wäre keine gute Idee gewesen. Und deswegen, ich finde es gar nicht unbedingt ein Nachteil, dass man da eher so bei den breitstreuenden Brot- und Butterprodukten bleibt.
Ja, okay. Das stimmt fürs Alter. Aber wenn ich jetzt an dich denke und dein Spielgelddepot, das hat ja auch seine Vorteile.
Unbedingt, aber da muss ich halt öfter mal aktiv werden, ne? Und mal die Favoriten wechseln. Und ich glaube, das ist bei so einer Altersvorsorge-Sache, nee, lass es einfach laufen und guck gar nicht so oft drauf, nimm die Vorteile mit und freu dich am Ende. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist und das ist auch gut für unser, einfach mal für unsere Altersvorsorge und auch gut für unsere Aktionärsquote, für unsere Aktionärskultur. Und viele Menschen werden das erste Mal darüber mit der Börse wirklich in Berührung kommen. Und ich glaube, das ist auch so eine Image-Sache, was der Staat mir da vorschlägt. Glaube ich, da glaubt man nicht an Zockerei. Also das sollte funktionieren.
Wie könnte man also jetzt ab nächstem Jahr die eigene Sparrate clever aufteilen, um von allen Vorteilen am meisten mitzunehmen?
Also ich würde schauen, wie viel Kapital da ist. Ich würde versuchen, diese 150 Euro pro Monat, 1.800 Euro im Jahr voll mitzunehmen, die volle Förderung. Vielleicht muss man dafür einen anderen ETF-Sparplan runtersetzen oder sogar kündigen. Das macht ja nichts, weil der vielleicht sogar ähnlicher dann im Altersvorsorgedepot läuft. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde ehrlich gesagt keine Beratung, persönliche Meinung, auch so gut wie jeden Riester-Vertrag dafür stilllegen. Und das Geld lieber in das neue Produkt fließen lassen. Die Förderung ist einfach viel höher, die Renditen sind höher, diese blöden Garantien, die uns die Rendite wegfressen, fallen weg. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Man kann eben dann auch überlegen, den alten Riester in das neue Depot zu packen. Das sind alles so Überlegungen. Ich würde mich beraten lassen, viel dazu lesen, vielleicht nochmal auf der Seite des Bundesfinanzministeriums, die haben es wirklich ganz, ganz toll erklärt. Kann man auch googeln einfach, mit wirklich Frage-Antwort-Spielchen und ja, im Zweifel nochmal nachfragen, nachrecherchieren, aber auf jeden Fall zwischen Dezember und Januar ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen und bitte sich dafür entscheiden.
Super, dann vielen Dank an der Stelle für die Insights. Wir gehen da sicherlich nochmal tiefer rein, vor allem jetzt das Thema Riestern machen wir auch nochmal mit dir und am Ende, ja, weiterhin die Augen und Ohren offen halten und den Podcast hier natürlich abonnieren und die nächsten Folgen nicht verpassen. Wir werden dazu weiter aufklären. Ich danke dir, Jessica.
Danke dir.
Community Corner. Wie sinnvoll ist eine Risikolebensversicherung für Alleinerziehende?
Das ist eine schöne Frage. Und da würde ich sagen, das kann schon eine gute Option sein, eine Risikolebensversicherung zu machen, weil die zahlt ja im Todesfall sozusagen einen vorher festgelegten Betrag gerade an die Kinder, ne, an die Hinterbliebenen. Und die möchte man im Zweifel ja dann auch für die Ausbildung, dass man dafür die vorsorgen möchte oder eben auch sicherstellen, dass der Lebensunterhalt vorgesorgt ist. Und vor allem noch, wenn ich sogar noch, das machen ja auch manche als Alleinerziehende, in der eigenen Immobilie wohne, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil dann wird immer der Betrag genommen, auch noch die Restschuld noch dazu, neben dem anderen Betrag, damit die Kinder vielleicht im Zweifel auch erstmal dort wohnen können oder wie auch immer die Situation dann eintritt. Und deswegen finde ich, wenn noch eine Immobilienfinanzierung dranhängt, ist es eine sehr, sehr gute Option, ist auch oft von Banken mit gefordert, dass man das braucht, damit sie kein großes Ausfallrisiko haben. Und man sollte sich bei der Länge der Versicherung immer daran orientieren, dass man so sagt, im Durchschnitt sagt man immer so 25 Jahre oder bis zum 25. Lebensjahr der Kinder, weil bis sie so ein bisschen finanziell auf eigenen Beinen stehen, bis sie eine Ausbildung fertig haben. Und von der Höhe der Betragssumme wird auch dort immer als Richtwert angegeben, das 4- bis 5-fache des Bruttojahresgehaltes und wie ich dann sagte, zuzüglich der Restschuld bei einer Immobilie. Und was ich aber ganz wichtig finde, in dem Fall noch mit zu bedenken, bei einer Risikolebensversicherung gibt es natürlich einen Gesundheitscheck. Und auch der eigene Gesundheitszustand entscheidet mit, welchen Beitrag man zahlt. Also gerade zum Beispiel ganz typisch ist ja, wenn man Raucher ist, zahlt man einen wesentlich höheren Beitrag, als wenn du nicht Raucherin bist. Und hier macht es viel Sinn, sich einmal unabhängig beraten zu lassen, um für sich wirklich ein gutes Konstrukt zu finden, um nicht eine zu hohe Belastung im Jahr zu haben, aber trotzdem für sich und die Kinder einen sehr guten Schutz zu haben. Ich selbst kann das so aus eigener Erfahrung sagen. In meinem Freundeskreis ist halt dieser Fall leider einmal eingetreten. Und da waren die Hinterbliebenen sehr dankbar, dass eine Risikolebensversicherung da war. Es hat denen das ermöglicht, dass die Kinder jetzt studieren konnten und so weiter. Also von da kommt immer auf die Gesamtsituation drauf an. Habe ich vielleicht einen extrem hohen Notgroschen oder habe ich ein vorzeitiges Erbe, brauche ich das im Zweifel nicht. Aber habe ich das nicht und bin ganz allein verantwortlich, fühle mich damit besser, kann das eine sehr gute Option sein. Und so teuer sind sie im Jahr zum Teil auch nicht. Das ist jetzt nicht so, dass man da Tausende von Euros zahlt. Und da kann man auch eine gute für 300 Euro bekommen.
Toll, dass du bis hierhin gehört hast. Schick den Podcast gern an interessierte Finanzheldinnen weiter. Lass uns deine Gedanken und Fragen als Kommentar oder E-Mail da. Und dann freuen wir uns, wenn du zur nächsten Folge wieder mit dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.